Das ist die Passage. Sie hören diese Sendung auf Ihrem Küchenradio oder vielleicht aus Lautsprecherboxen in Ihrem Wohnzimmer? Nun, wenn dem so ist, dann gehören Sie vermutlich bald schon zu einer Minderheit. Immer mehr Menschen nämlich hören Sendungen wie die Passage online. Andere klicken eine Playlist an auf einem der unzähligen Streaming-Dienste im Internet oder wieder andere hören nur noch Podcast. Unser Hören verändert sich und zwar radikal. Wir hören immer individueller. Wir erinnern in diesem Sommer in der Passage an rund 100 Jahre Radiogeschichte mit ausgewählten Perlen aus unserem Archiv. In der letzten Passage haben wir ins Jahr 1948 hineingehört, haben gehört, wie eine junge Schweizerin Eindrücke von einer Reise durch Nordamerika mit uns geteilt hat. Wir haben uns aber auch von der Vorsitzenden des Berliner Frauenbunds erzählen lassen, wie die Situation der Frauen war 1948 im zerstörten Berlin. Alles natürlich im Originalton von damals, eben 1948. Heute nun gehen wir ins Jahr 1957. 10 Jahre davor wurde eine Einrichtung zur internationalen Verbrechensbekämpfung ins Leben gerufen, die jetzt 1957 auf Radio Beromünster vorgestellt worden ist. Die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation IKPO, besser bekannt unter dem Namen Interpol. Was es damit auf sich hat, das hören Sie in dieser Stunde in einer rund 65 Jahre alten Aufnahme. Autor ist Friedrich Brabant.
Die allermeisten Menschen, oder sagen wir einmal, wir alle, kommen mit dem Verbrechen und seinen düsteren Gestalten nur beim Lesen von Kriminalromanen, mitunter im Theater, in der Regel aber im Kino in Berührung. Vom sicheren Ufer unserer häuslichen Geborgenheit oder vom mehr oder weniger bequemen Platz im Kino nehmen wir gespannt, vielleicht atemlos, Anteil am Geschehen, verfolgen mit fliegendem Puls die Schliche und Ränke gerissener Gangster und bedauern es beinahe, wenn die noch gerisseneren Detektive den schweren Jungen das Handwerk legen, das heißt, und das wollen wir ja sehen, die Handschellen anlegen. Das bedeutet in der Regel nämlich das Ende des Films und damit unseres wohlerworbenen Vergnügens. Das Spiel ist aus. Das Kino leert sich, die Menge strömt ins Freie, hinaus in die frische Nachtluft, die kühl und ernüchternd um die Stirne streicht. Man geht nach Hause oder sitzt noch in einem Lokal und spricht über das Geschaute und Gehörte und freut sich auf den nächsten Reißer. All das ist ja so aufregend, nicht wahr? Und absolut in Ordnung. Es ist ja nur, oft an den Haaren herbeigezogen, ein Spiel. Die Wirklichkeit ist gewöhnlich anders. Die Sendung, die Sie jetzt hören werden, meine Damen und Herren, steht ganz bescheiden im Zeichen dieser Wirklichkeit. Sie wird kein Spiel mit Ihren Nerven treiben. Sie wird Sie kaum aufregen. Sie will ganz einfach informieren. Über ein Thema, das uns in Form von Zeitungs- und Radiomeldungen wöchentlich, ja täglich entgegentritt. Das internationale Verbrechertum und die Interpol. Sie wissen ja, was das ist. Kehren wir doch einen Augenblick an den Ausgang des Kinos zurück und stellen wir aufs Geratewohl die Frage, was wissen Sie von Interpol?
Das ist eine internationale Organisation, die von verschiedenen Staaten angeschlossen sind zur Verbrecherbekämpfung und vor allem zum Einfahren von Verbrechern. Sie arbeiten so zusammen mit den Indizien, die sie haben, und Anhaltspunkten, haben Steckbriefe von verschiedenen Verbrechern, die es da gibt. Prima. Auf internationaler Basis einfahren, probieren einzufahren, wenn es nicht gelingt.
Die Interpol, das ist die internationale Polizei, nicht wahr, die zusammengeschlossen ist?
Ja.
Und zwar von Paris aus, gell? Ich weiß nur, dass über Zürich eine Zentralstation ist, hier von der Schweiz. Und ich glaube, die geben das dann weiter an die Pariser Zentrale. Und es gibt, glaube ich, in 23 Ländern sowas ungefähr. Sind angeschlossen der Interpol.
Die Interpol, das ist ja irgendeine internationale Polizei.
Das ist eine internationale Polizeiorganisation. Sie hörten, der Name Interpol ist nicht unbekannt. Aber was steckt eigentlich dahinter? Das werden Sie nun hören. Das heißt, gedulden Sie sich noch einen Augenblick.
Entschuldigung, ist die Zeitung frei?
Ja, bitte, nehmt sie nochmal.
Etwas Interessantes drin?
Ja, UNO, Montesi-Prozess und die Sachen.
Da, Jagd nach Rauschgiftschmugglern in Oberitalien.
Tja, das habe ich noch gar nicht gelesen.
Wohl da, Turin, 10. Februar. Zwischen Mailand und Turin entkam ein in der Schweiz immatrikuliertes Auto, das Rauschgift mit sich führte, nach einer dramatischen Jagd im Nebel der Verfolgung durch die italienische Polizei und wird seither gesucht. Am Montagnachmittag hatten die italienischen Behörden vernommen, dass eine bedeutende Menge Rauschgift mit einem Wagen, dessen Beschreibung bereits bekannt war, über die Grenze gebracht werden sollte. Unverzüglich wurden auf allen Straßen Sperren errichtet. Das Automobil, in dem sich zwei Männer und eine Frau befanden, konnte dennoch eine erste Sperre durchbrechen. Unverzüglich wurde die Verfolgungsjagd aufgenommen, aber dem mit einem Tempo von über 100 Stundenkilometer trotz dem Nebel davonrasenden Wagen gelang es, seine Verfolger abzuschütteln. Sämtliche Polizisten des Piemonts, unterstützt von der Polizei der Lombardei und von Carabinieri, sind aufgeboten. Die Umgebung der Stadt Turin sowie alle zur Grenze führenden Wege werden überwacht. Die Interpol wurde unverzüglich avisiert.
Ja, lang werden die nicht in der Welt rumfahren, wenn die Interpol hinterher ist. Das Trio ist geliefert.
Das glaube ich auch. Ja. Denen geht keiner durch die Latte. Die sind wie Bluthunde hinter solchen Filus her. Die haben die gerissensten Detektive, G-Man, eigene Flugzeuge, Funkstationen. Ja, die sie rachen um die ganze Welt herum.
Und so weiter und so fort. Eine Mischung von Wahrheit und Fantasie. Rue Paul Valéry in Paris. Eine steile Querstraße zur großen Rue Victor Hugo. Nummer 37 bis, ein zweistöckiges, graues Haus mit aus dem Dach ragenden Mansarden. Auf der Straßenfront zweimal je fünf schmale, hohe Fenster mit kleinen schmiedeisernen Balkonen im zweiten Stock. Zu ebener Erde das Untergeschoss mit vergitterten, kleinen Fenstern. Ein hohes, breites, dunkelgrün gestrichenes Portal in einem massiven Torbogen, daneben eine kleine Dienstpforte. Auf dem Torbogen weht eine Flagge, auf blauem Grund die weiße Weltkugel. An der kleinen Pforte ein Messingschild, Interpol, Organisation Internationale de Police Criminelle. Ein Herrschaftshaus, ein Palais im Fin-de-Siècle-Stil. Eine geräumige Halle, Wände und Türen schneeweiß mit Stuckaturen überladen, eine breite Treppe, auf der Außenseite ein schönes eisernes Geländer, innen je zwei und zwei auf jedem Treppenabsatz an 2 Meter hohen Ständern die Fahnen aller in der Interpol zusammengeschlossenen Länder, auf dem zweitobersten Tritt die Schweizer Fahne. Und schon sitzen wir, nach freundlichem Empfang im großen Arbeitszimmer des Generalsekretärs der Interpol, Monsieur Sicco. Monsieur Marcel Sicco, der zugleich Inspekteur General des Services École de Police et de la Sûreté Nationale in Paris ist, spricht natürlich Französisch. Was er uns nun über die Interpol sagen wird, legen wir in einen deutsch sprechenden Mund, um ab und zu auch der Originalstimme unser Ohr zu leihen. Et voilà, Monsieur Sicco, si vous voulez bien.
Le progrès moral est loin, hélas, de suivre la courbe ascensionnelle du progrès matériel. Et les malfaiteurs ne sont pas les derniers à tirer profit des découvertes de la science et du développement des techniques modernes. Un malfaiteur qui, en quelques jours, commet des escroqueries à Genève, à Paris, à Londres ou à Stockholm, peut trouver refuge en quelques heures sur le sol africain, le lendemain ou le surlendemain, au Texas, ou en Polynésie.
Der moralische Fortschritt ist leider weit davon entfernt, der ansteigenden Kurve des materiellen Fortschrittes zu folgen. Und die Verbrecher sind durchaus nicht die Letzten, die sich die wissenschaftlichen Entdeckungen und modernen technischen Errungenschaften zunutze machen. Überlegen Sie sich bitte. Ein Verbrecher, der in einigen wenigen Tagen in Genf, Paris, London oder in Stockholm arbeitet, kann nach verübter Tat in wenigen Stunden Unterschlupf in Nordafrika finden, in 2 oder 3 Tagen in Texas oder Polynesien untertauchen. Er untersteht in jedem der Länder, in denen er seine verbrecherische Tätigkeit ausübt, nur den Gesetzen des betreffenden Landes. Sie können sich die daraus sich ergebenden Komplikationen und Verzögerungen vorstellen, die es dem Verbrecher gestatten, sich den Nachforschungen der Polizei und den Gerichten der verschiedenen Länder zu entziehen. Das ist nun mal so. Und da es keine internationalen oder überstaatlichen Kriminalgerichte gibt, lief die menschliche Gesellschaft Gefahr, ein leichtes Opfer von Verbrechern aller Schattierungen zu werden, wenn, und da kommt der springende Punkt, wenn sich nicht aus eigener Initiative die Polizeichefs einer gewissen Anzahl Länder zusammengeschlossen hätten, um die Verteidigung der Gesellschaft an die Hand zu nehmen, indem sie den Kampf gegen das internationale gemeine Verbrechertum auf Weltebene methodisch organisierten. Die Idee, eine internationale kriminalpolizeiliche Organisation ins Leben zu rufen, geht auf das Jahr 1914 zurück. Da kam der Erste Weltkrieg. Die praktische Verwirklichung der Idee von 1914 erfolgte erst im Jahr 1923, als der damalige Polizeipräsident von Wien, Dr. Schober, später österreichischer Bundeskanzler, den Gedanken wieder aufgriff. Die Organisation wurde gegründet mit zentralem Sitz in Wien. Und man darf sagen, die in den ersten Jahren erzielten Resultate waren nicht nur ermutigend, sondern sehr bald auch höchst eindrucksvoll. Da setzte der Zweite Weltkrieg der vielversprechenden Entwicklung ein Ende, aber die verheerenden moralischen Folgen der neuen Weltkatastrophe ließen die überlebenden führenden Köpfe der einstigen internationalen kriminalpolizeilichen Organisation nicht ruhen. Sie beschlossen, diese Organisation wieder aufzubauen. Und 1946, auf die Initiative von Herrn Louvage, Generalinspektor der belgischen Polizei, schuf ein Kongress in Brüssel die neuen Grundlagen. In Brüssel wurde die Gründung eines Generalsekretariats als Gehirn und oberste Leitstelle der neuen Organisation beschlossen und als Sitz Paris bestimmt. Hier arbeiten wir nun also seit 10 Jahren. Seit einem Jahr an der Rue Paul Valéry 37 bis im Hause, in dem Sie sich soeben aufhalten, das früher eine ausländische Botschaft beherbergte.
Je voudrais vous dire maintenant quelques mots du rôle exact de l'organisation qui depuis un an d'ailleurs s'appelle non plus la Commission internationale de police criminelle mais l'Organisation de police internationale de police criminelle qui est d'ailleurs plus connue maintenant sous le vocable d'Interpol qui n'est en réalité que son adresse télégraphique.
Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Worte über die exakte Rolle der Organisation sagen, die übrigens seit einem Jahr nicht mehr internationale kriminalpolizeiliche Kommission, sondern internationale kriminalpolizeiliche Organisation heißt. Eine Bezeichnung, die in der Öffentlichkeit viel weniger bekannt sein dürfte als das Wort Interpol. Und Interpol, jedem einigermaßen interessierten Zeitungsleser bekannt, ist in Tat und Wahrheit nichts anderes als unsere Telegrammadresse. Welches sind nun die Aufgaben dieser Organisation, deren Namen ich wiederholen möchte? Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation, IKPO, Interpol. Nun, ich lese Ihnen Artikel 2 unserer Statuten vor. Erstens, die Verbürgung und Ausgestaltung gegenseitiger weitgehender Amtshilfe aller Sicherheitsbehörden im Rahmen der in den einzelnen Ländern bestehenden Gesetze. Zweitens, die Ausgestaltung aller Einrichtungen, die geeignet sind, den Kampf gegen das gemeine Verbrechertum erfolgreich zu gestalten. Soweit für die statutarische Rolle. Was nun die Struktur anbelangt, ganz offensichtlich arbeiten wir hier als eine Art Generalstab. Unsere zurzeit ungefähr 45 Beamten sind zur Hauptsache französische Funktionäre, die vom Nationalen Sicherheitsdienst und von der Polizeipräfektur zu uns abkommandiert werden. Wir beschäftigen ferner ständig einige Angehörige anderer, unserer Organisation angeschlossener Länder. Unser Personal kann und darf selbstverständlich nicht, wie soll ich mich ausdrücken, im Gelände operieren, denn damit würden wir die Souveränität der Staaten antasten und die Unabhängigkeit, die Autonomie der verschiedenen nationalen Polizeiorganisationen kompromittieren. Wir müssen anders vorgehen. Wir haben ja in jedem der uns angeschlossenen Ländern einen Spezialdienst, das sogenannte Nationale Zentralbüro, das in seinem Land selbstverständlich in enger Zusammenarbeit mit uns, Generalsekretariat, alle Fragen behandelt, die einen internationalen Charakter aufweisen. Eine Ausnahme macht infolge seiner föderalistischen Struktur ihr Land, die Schweiz. Aber darüber wird man sie wohl am besten und zuverlässigsten bei Ihnen zu Hause noch orientieren. Auf höherer Ebene arbeiten wir in engem Kontakt mit anderen großen internationalen Organisationen, zum Beispiel mit den großen Kommissionen der Vereinten Nationen, speziell was den illegalen Rauschgifthandel, den Rauschgiftschmuggel, Mädchenhandel und so weiter betrifft. Mit allen diesen Organisationen, auch mit den verschiedenen Amtsstellen Ihres Landes, unterhalten wir ausgezeichnete und, ich darf sagen, auch sehr fruchtbare Beziehungen. Nun, wir sind eine große Verteilerzentrale, eine Art Archiv, ein Auskunftsbüro, ein Nachrichtendienst, wenn Sie wollen, mit drahtloser Verbindung in alle Welt, mit Ausnahme der Ostblockstaaten. Das Problem besteht darin, schneller zu sein als das Düsenflugzeug. Wir verfügen in der Pariser Region ungefähr 30 bis 35 Kilometer von hier, in Pompon, über eine starke Zentralfunkstation, die es uns ermöglicht, sozusagen in Gedankenschnelle mit allen Ländern Europas, wenigstens Westeuropas, mit Nordafrika und dem Mittleren Osten in Verbindung zu treten. Außerdem verfügen wir über ein gut ausgebautes Relais-System, das uns mit weiter entfernten Ländern und Erdteilen verbindet. Sodann stehen uns selbstverständlich die klassischen Polizeihilfsmittel zur Verfügung, das heißt, wir besitzen hier, Sie werden das noch mit eigenen Augen sehen, Archive, die alles wichtige Material über internationale Verbrecher enthalten, wie Steckbriefe der Delinquenten, die ins Ausland geflüchtet sein können, Fotos, Fingerabdruckblätter, Handschriften, Personenbeschreibungen und Angaben über die Arbeitsweise unserer Klienten, den sogenannten Modus operandi. Etwas muss ich noch sagen, Verbrechen mit politischen, rassischen und religiösen Hintergründen werden von uns nicht verfolgt. Wir veröffentlichen eine Monatszeitschrift, die internationale kriminalpolizeiliche Revue in 4 Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch und Spanisch, und wir veröffentlichen ferner durch Vermittlung einer Art Filiale des Generalsekretariats im Haag, die sich mit der Bekämpfung der Falschmünzerei befasst, eine Schrift, die regelmäßig allen Noten, Ausgabeinstituten und großen Banken zugestellt wird. In dieser Publikation veröffentlichen wir die echten und, soweit wir ihrer habhaft werden, die gefälschten Banknoten, Schecks und so weiter. Dass die Falschmünzer aller Länder diese Publikation als schlechte Literatur ablehnen, erfüllt uns mit Genugtuung. Aber ich möchte Sie nicht länger hinhalten. Sie haben jetzt Gelegenheit, unsere verschiedenen Dienstabteilungen zu besuchen. Sie werden unsere Arbeit aller Tage sehen. Sie werden, seien Sie bitte so diskret wie möglich, Einblick in unsere Methoden erhalten und sich selber von der Nützlichkeit, ja, ich möchte sagen, von der Unentbehrlichkeit unserer Existenz überzeugen können. Sie denken bitte daran, vieles dürfen wir nicht an die große Glocke hängen, denn der Feind hört mit. Unser aller gemeinsamer Feind, der internationale Verbrecher.
L'Organisation internationale de police criminelle Interpol est devenue un véritable grand service public international dont on ne saurait plus se passer à l'heure actuelle. Et je crois pouvoir dire aussi, en terminant, que nous avons là donné de notre propre mouvement, je crois, un bel exemple de collaboration, et ce qui démontre qu'en se plaçant au-dessus des contingences politiques, on peut arriver quelquefois, en luttant contre l'ennemi commun que constitue le crime, des résultats intéressants.
Das war also M. Marcel Sicco, der Generalsekretär der IKPO Interpol in Paris. Auf seine freundliche Einladung sollten wir jetzt die verschiedenen Dienstabteilungen des Generalsekretariats besuchen. Das werden wir auch. Zwar nicht alle, weil sich darunter solche befinden mit rein administrativen und juristischen Aufgaben, die wir ruhig überspringen dürfen. Ja, wir dürfen sogar einen Riesensprung machen, geografisch gesehen, von Paris nach Bern, ohne uns vom Thema zu entfernen. Vom repräsentativen Gebäude an der Rue Paul-Valéry in den viel bescheideneren, in der Notzeiten standenen Bürotrakt an der Brückenstraße. Hier erwartet uns Herr Dr. Kurt Marquez von der Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, der uns nun, denken Sie bitte an das, was Herr Sicco uns in Paris gesagt hat, über die Interpol-Arbeit in der Schweiz orientieren wird. Darf ich Sie bitten, Herr Doktor, in das Mosaik unserer Interpol-Kenntnisse ein paar neue Steinchen einzufügen?
Die Internationale Kriminalpolizeiorganisation, IKPO, hat sich in erster Linie die Bekämpfung des internationalen Verbrechertums im eigentlichen Sinne des Wortes zur Aufgabe gemacht. Das heißt also der verbrecherischen Tätigkeit von Einzelpersonen oder organisierten Banden, die sich gleichzeitig oder nacheinander auf dem Gebiete verschiedener Staaten abwickelt. Daneben stellt das internationale Büro, BCI, seine Dienste aber auch für die Durchführung von Aufgaben zur Verfügung, die nicht internationale Verbrechen in diesem Sinne betreffen, wo aber die Fahndung möglichst ohne Zeitverzug auf internationaler Basis organisiert werden muss, wenn sie Erfolg versprechen soll. Vor allem für Zwecke, die ein besonders rasches Eingreifen fremder Behörden erfordern, ist von der IKPO ein internationales Polizeifunknetz geschaffen worden, dem das BCI und die nationalen Zentralbüros der Mitgliedstaaten angeschlossen sind. Wird also irgendwo ein schweres Verbrechen aufgedeckt, dessen Täter ermittelt, kann im Falle seiner Flucht ins Ausland in der kürzester Zeit ein Haftbefehl auf dem Funkweg an das BCI in Paris übermittelt und von dort sofort in allen angeschlossenen Ländern verbreitet werden. Wenige Stunden später ist die Fahndung in und außerhalb Europas im Gange. Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass die auf diesem Wege erzielte Beschleunigung der internationalen polizeilichen Fahndung eine der wirksamsten Waffen gegen die Kriminalität darstellt. Die Raschheit dieses Nachrichtenmittels hat dazu geführt, dass es häufig auch für andere Zwecke in Anspruch genommen wird, wie zur Anforderung von Strafregisterauszügen, von erkennungsdienstlichem Material, zur Veranlassung von Erhebungen aller Art im Zusammenhang mit Delikten oder Unfällen, von Zeugeneinvernahmen oder anderen Untersuchungshandlungen. Je nach dem Zwecke, dem Anfragen dieser Art dienen sollen, haben sie einen ganz verschiedenen rechtlichen Charakter. Soweit sie der Abklärung strafbarer Handlungen dienen, gehören sie zur sogenannten zwischenstaatlichen Rechtshilfe in Strafsachen. Darunter hat man die Amtshilfe zu verstehen, die für die Durchführung von Strafuntersuchungsmaßnahmen zuständigen Behörden eines Staates zur Unterstützung der Strafrechtspflege eines anderen Staates leisten. Diese Rechtshilfe ist nach Auffassung der schweizerischen Behörden gewissen Beschränkungen unterworfen. So wird sie zum Beispiel nicht gewährt für die Abklärung politischer, militärischer oder rein fiskalischer Delikte, auch nicht für die Verfolgung von Handlungen, die nach schweizerischem Recht überhaupt nicht strafbar wären, wie etwa Verstöße gegen die Devisengesetzgebung. Andererseits können nicht alle strafbaren Handlungen Anlass zur Auslieferung geben. Es versteht sich von selbst, dass es nicht zu verantworten wäre, in der Schweiz oder im Ausland, jemanden einem so schweren Eingriff in die persönliche Freiheit auszusetzen, wie ihn die Verhaftung darstellt, wenn eine Auslieferung nicht in Frage kommt. Deshalb, sowie im Hinblick auf die soeben dargestellten Beschränkungen der Rechtshilfe, muss der internationale Polizeifunkverkehr, wie die übrige Rechtshilfetätigkeit, wovon er lediglich einen Teil darstellt, einer wirksamen Kontrolle unterworfen sein, wenn er nicht zur Hintertüre werden soll, durch die ausländische Behörden Auskünfte erlangen können, die sie auf dem normalen Wege nicht erhalten. Welche Behörden befassen sich nun in der Schweiz mit den verschiedenen Aufgaben, die im Rahmen der IKPO, den nationalen Zentralbüros, überbunden sind? Die Erteilung von Auskünften über Eintragungen im Strafregister und die Überprüfung oder Übermittlung erkennungsdienstlichen Materials für die Identifizierung von Personen, die aus irgendwelchen Gründen mit der Polizei in Berührung kommen, sind Sache des Schweizerischen Zentralpolizeibüros. Die Sammlung und Weitergabe von Auskünften über Delikte, die unter eine der internationalen Konventionen zur Bekämpfung des Frauen- und Kinderhandels, der Falschmünzerei oder des illegalen Betäubungsmittelhandels fallen, obliegt der Schweizerischen Bundesanwaltschaft. Während die Auslieferung und die übrige zwischenstaatliche Rechtshilfe in Strafsachen in die Zuständigkeit der Polizeiabteilung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements fällt. Der übermittlungstechnische Teil des internationalen Polizeifunks wird vom Meldedienst des Polizeikommandos Zürich durchgeführt. Praktisch spielt sich also der Verkehr zwischen der Schweiz und der IKPO folgendermaßen ab. Die ersuchende schweizerische Amtsstelle, beispielsweise ein Untersuchungsrichter, der eine internationale Fahndung in die Wege leiten will, meldet dies mit den erforderlichen näheren Angaben dem Polizeikommando seines Kantons. Von dieser Stelle wird die Meldung meist direkt an den Meldedienst des Polizeikommandos Zürich geleitet. Bevor sie jedoch an das BCI weitergegeben werden kann, muss sie hinsichtlich der Zulässigkeit der Auslieferung geprüft, allenfalls ins Französische übersetzt und in der von der IKPO vorgeschriebenen Form redigiert werden. Diese Arbeit wird bis heute noch vom Polizeikommando Zürich unter Inanspruchnahme der Mitarbeit des Zentralpolizeibüros und der Polizeiabteilung besorgt. Das hört sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist. Denn praktisch stehen für alle diese Verbindungen Fernschreiberanschlüsse zur Verfügung, bei welchen die ankommende Meldung auf ein Lochband gestanzt wird, das ihre mechanische, automatische Weitergabe ermöglicht. Eine wesentliche Vereinfachung des Verfahrens wird übrigens in nächster Zeit durch die Schaffung einer einheitlichen Anlaufadresse für den zwischenstaatlichen Polizeifunkverkehr der Schweiz mit dem Ausland eintreten. Nunmehr kann die fertige Meldung vom Meldedienst des Polizeikommandos Zürich nach Paris gefunkt werden, wo sie nach Abnahme unverzüglich an die übrigen angeschlossenen Staaten weitergegeben wird. Umgekehrt werden Funkmeldungen des Auslands durch den Meldedienst in Zürich abgehört und nach Übertragung in Klarschrift nach Bern weitergeleitet. Ist eine Meldung für sämtliche schweizerischen Polizeistationen bestimmt, wird der Meldedienst Zürich um Weitergabe an die übrigen Kantone ersucht. Dafür wird in erster Linie der innerschweizerische Polizeifunk eingesetzt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, von Zürich aus bis zu 5 Fernschreiberanschlüsse in verschiedenen Kantonen zu kuppeln und so gleichzeitig zu bedienen. Der Zeitverlust vom Eingang einer Meldung bis zum tatsächlichen Einsetzen der Fahndung auf dem ganzen Gebiet der Schweiz kann so auf ein Minimum reduziert werden. Auf diesem Wege wurden 1956 rund 500 Funksprüche des BCI nach Zürich und 145 in der umgekehrten Richtung durchgegeben. Das Total der auf dem Funk- und Fernschreibewege vom Ausland überhaupt eingegangenen Meldungen beträgt 2.978, dasjenige der an das Ausland übermittelten 1.153. Im Vergleich zu diesen Zahlen sei erwähnt, dass die Polizeiabteilung im gleichen Jahr 71 Auslieferungsbegehren bei anderen Staaten stellte, während vom Ausland 73 Gesuche eingingen. Die Schweiz nimmt seit 1937 am internationalen Polizeifunkverkehr teil. Dieser hat aber erst seit 1947 einen erheblichen Umfang angenommen. nachdem während des Krieges ein fast völliger Stillstand eingetreten war. Als sogenannte Leitfunkstelle dient seit der Aufnahme des internationalen Verkehrs die Funkstelle des Polizeikommandos Zürich, das seinerzeit über die stärksten Sendeanlagen verfügte. Es verdient hervorgehoben zu werden, dass es damals bereitwillig in die, wie man glaubte, vorübergehende Lücke sprang und im Interesse der ganzen Schweiz im Funkverkehr die Obliegenheiten eines schweizerischen Interpol-Büros übernahm. Aber wie so oft bewährte sich auch hier das Sprichwort «Il n'y a que le provisoire qui dure».
Irgendwo zwischen Europa und dem südamerikanischen Kontinent zieht ein Verkehrsflugzeug seine Bahn 7000 Meter über dem Atlantischen Ozean in ruhigster Flugzone unter einem funkelnden Sternenhimmel. Die Passagiere schlafen in den nach hinten geklappten Fauteuils, auch der elegante Herr auf Platz Nummer 21. Niemand an Bord kennt ihn, den Gentleman auf Geschäfts- oder Vergnügungsreise. So wie wir ihn kennen, legt er auch nicht den geringsten Wert darauf. Denn von diesem gepflegten Herrn mit den angegrauten Schläfen ist in diesem Augenblick die Rede, im Fernschreiberraum an der Rue Paul Valéry in Paris. Mit Herrn Dekon, das heißt mit seinem deutsch sprechenden Double, Sie werden mit dieser sprachlich bedingten Unterschiebung einverstanden sein, mit Herrn Dekon also stehen wir vor einem der Fernschreiber, dessen Tasten von unsichtbarer Geisterhand belebt, Buchstaben und Zahlen auf das weiße Papier hämmern. In französischer Sprache. Ein Telegramm, Aufgabeort Brüssel. Kommt das direkt aus Brüssel?
Das heißt, diese Meldung von Interpol Brüssel kam vor wenigen Minuten per Funk in Morsezeichen an unsere Empfangsstation in Paris. Und wir erhalten sie nun via Telex in Klarschrift.
Darf ich lesen?
Bitte.
Pour plus de, das geht aber schnell, 3 Millionen Francs Belge, stop.
Betrügereien für mehr als 3 Millionen belgische Franken.
Intéressé à quitter Bruxelles.
Der Betreffende hat Brüssel verlassen.
4,57 par train Brüssel-Bâle.
Mit dem Zug Brüssel-Basel.
Passport Belge numéro 650 35 C 843, délivré le 21-6-56, valable 2 ans.
Belgischer Pass, Nummer so und so, ausgestellt am 21. Juni 56, 2 Jahre gültig.
Et en possession billet transport aérien à bord avion d'une des lignes acceptées par Transworld Airlines.
Im Besitz eines auf den Transworld Airlines Linien gültigen Flugscheines.
Et permettant voyage Zurich, Buenos Aires, Mexico City, New York, Zurich, stopp. Eine hübsche Reise.
Lieber nicht.
Ja, und der feine Herr wird in Buenos Aires oder anderswo eine unliebsame Überraschung erleben.
Vermutlich ja. Ein kleines Empfangskomitee, ohne Blumen, mit Handschellen. Aber jetzt will ich Sie in unser Archiv führen. In unser sogenanntes Fichier, gleich nebenan.
Wir befinden uns also im Untergeschoss des Generalsekretariats Interpol in Paris. Ein Raum, 3, 4 Arbeitstische, an den Wänden 20, 30, 50 Registraturkasten.
Das ist eine unserer Karteiabteilungen. Hier haben wir 2 Karteien, jede enthält ungefähr 125.000 Karten, die sich wiederholen. Das sind 250.000 Karten.
Was? 125.000 Verbrecher?
Nein, natürlich nicht. Diese 125.000 doppelt erstellten Karten sind in Tat und Wahrheit die Karten von etwa 12.000 bis 13.000 internationalen Verbrechern und von etwa 40.000 Individuen, die uns aus verschiedenen Gründen gemeldet wurden und die sich vielleicht eines Tages zu internationalen entwickeln.
Ich verstehe. Viele Ihrer Kunden figurieren in Ihrer Kartei unter verschiedenen Namen.
Genau so ist es. Es gibt Verbrecher, die sich im Laufe der Zeit einen eindrucksvollen Katalog von Namen zulegen. 20, 30, 35 Alias.
Wir begnügen uns mit einem Namen.
Wir haben auch keinen Grund, mehrere zu führen. Okay. Wir erstellen also von jedem dieser Namen eine Karte, die immer wieder auf alle anderen Namenskarten verweist. So kommen wir auf die 125.000.
Ja, aber Sie sprachen soeben von 250.000.
Das ist so. Wir klassieren unsere individuellen Karten nach zwei Systemen. Einmal nach dem alphabetischen, zweitens nach dem phonetischen System. Für das alphabetische System, das ist klar, wie ein Adressbuch.
Ja.
Auch das phonetische System ist nicht sehr kompliziert. Grundlage ist die französische Aussprache. Da wir nun Klienten aus aller Herren Länder bedienen...
Wie Sie das sagen.
Bitte schön, wir sind höfliche Leute. Also Klienten der verschiedensten Sprachen übertragen wir alle Namen, die wir erhalten, in unsere französische Aussprache. Wir transponieren jeden Namen in eine phonetische Einheit, das heißt in Lauteinheiten. Zum Beispiel OB klassieren wir unter AU, unter EAU, unter HAU, unter HEAU, unter O. Sie verstehen.
Jawohl. Und jetzt Ihre praktische, Ihre tägliche Arbeit. Zum Beispiel, Bern erkundigt sich bei Ihnen nach einem gewissen XYZ.
Nun, das ist so. Wir erhalten jeden Tag, abgesehen von Funksprüchen, die gewöhnlich ein sofortiges Handeln verlangen, eine umfangreiche Post, Nachfragen und Auskünfte. Unsere erste Arbeit besteht darin, in den verschiedenen Karteien nachzusehen, ob die Betreffenden bei uns figurieren. Wenn nicht, antworten wir nein, legen aber vorsichtshalber eine Karte an, denn man kann nie wissen. Wenn ja, dann sehen wir nach, ob über den Betreffenden bereits ein Dossier besteht. Sehen Sie bitte hier. Das ist ein Dossier. Eines, wie Sie selber feststellen können, von vielen Tausenden. Die Nummer entspricht der Nummer auf der Karte im alphabetischen und phonetischen Archiv. Mhm. Dieses Dossier enthält chronologisch geordnet die Aktennotizen, den Briefwechsel, gewisse Dokumente im Original oder in Abschrift, polizeiliche oder gerichtliche Verfügungen, die Fotografie, die Fingerabdrücke eines bestimmten internationalen Verbrechers. Wir können uns dieses Dossier ja ansehen.
Oh, bitte sehr.
Nicht sehr umfangreich, aber wie ich feststelle, ein für die Arbeit der Interpol typischer Fall. Da ist ein Funkspruch der zentralen Leitfunkstelle in Zürich vom 17. Juli 1953. Gesucht wird von den schweizerischen Behörden ein Mann namens Vetter, Zef Michael. Geboren am 13. Oktober 1920, Geburtsort unbekannt. Unterschlagung eines Mietautos.
Keine aufsehenerregende Affäre also.
Nein, vorläufig nur eine Suchaktion über das internationale Funknetz der Interpol. Nun, gestützt auf diese Meldung, findet die italienische Polizei den Gesuchten am, sehen Sie, das ist diese Notiz hier,
ja?
Am 30. des gleichen Monats in Venedig und...
Verhafteten Mann.
Nein, es war kein Haftbefehl ergangen, sondern es handelte sich um eine Nachforschung. Mhm. Aber die italienische Polizei beschlagnahmt das Auto. In der Einvernahme behauptet Vetter, er habe sich mit dem Autovermieter geeinigt. Die Folge davon ist, dass Zürich am 20. August 1953 via Funkspruch den Nachforschungsauftrag vom 17. Juli 1953 annulliert.
Womit der Fall erledigt ist.
Erledigt wäre, wenn nicht, passen Sie auf. In der Zwischenzeit nämlich, am 15. August, erhielten wir eine Mitteilung von Interpol Wiesbaden, das ist die deutsche Zentralstelle, ja, wo man selbstverständlich den Funkspruch Zürich auch registriert hatte. Die Mitteilung bei dem Gesuchten könnte es sich um Vetter Wolf, geboren am 13. Oktober 1920 in Düsseldorf, Deutschland, handeln.
Also ein anderer Vorname, aber das genau gleiche Geburtsdatum.
Ja. Am 3. Oktober 1953 wird dieser Vetter Wolf wegen Diebstahl und Fälschung von Traveler-Schecks der American Express in Paris verhaftet. Aha. Für diese Delikte wird er am 5. Januar 1954 zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Nun geht es aber weiter. Am 6. August 1954 erhalten wir von den israelischen Behörden die Fotografie und die Fingerabdruckkarte eines gewissen Vetter Zef, mit dem Ersuchen festzustellen, ob der Mann identisch sei mit dem von den schweizerischen Behörden gesuchten Vetter. Gleichzeitig teilt uns Tel Aviv mit, dass der Betreffende in Israel in den Jahren 1938 bis 1951 zehnmal wegen Diebstahl und Identitätsfälschungen verurteilt worden sei. Mhm. Nun, wir überprüfen den Fall mit den schweizerischen Behörden, die feststellen, dass Vetter Zef Michael und Vetter Wolf, geboren am 13. Oktober 1920 in Düsseldorf, identisch sind. Damit ist der Fall für uns vorläufig erledigt. Aber am 26. Oktober 1954 erhalten wir einen neuen Funkspruch aus der Schweiz mit dem Ersuchen, einen gewissen Vetter Zef alias Vetter Michael alias Heimowitsch Mosche alias Zef Shinon alias Vetter Zef alias Peter Zef zu suchen und zu verhaften, gestützt auf einen Haftbefehl des Untersuchungsrichters in Zürich wegen in Zürich begangenen Betrügereien. Die Auslieferung wird verlangt.
Die Sache ist also nicht mehr harmlos.
Oh, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, denn nun erhalten wir gestützt auf die verschiedenen Alias, die sich dieser internationale Verbrecher im Laufe der Zeit zugelegt hatte, Interpol-Mitteilungen aus den Niederlanden, aus Deutschland und Italien, wo man ihn wegen zahlreichen Betrugsaffären ebenfalls sucht.
Und was haben Sie gemacht?
Wir, das heißt das Generalsekretariat der IKPO, haben sofort einen internationalen Haftbefehl erlassen. Da sehen Sie die Kopie des Dokumentes. Personalien, Foto, Fingerabdrücke, November 1954, Nummer 1186-53A 2086. Mhm.
Und da ist noch eine letzte Notiz, ein Blatt. Ist das nun eine Fortsetzung oder ein Epilog?
Der vorläufige Schlussstrich unter eine recht bewegte Laufbahn. Eine Meldung vom 20. Januar 1955, Interpol Brüssel, meldet, dass Vetter am gleichen Tag im Flughafen von Brüssel verhaftet wurde, als er das Flugzeug nach Belgisch-Kongo besteigen wollte.
Nun interessiert mich aber noch etwas, etwas anderes. Sie erhalten Steckbriefe, Personalbeschreibungen, Fotos, Fingerabdruckblätter. Ich weiß, dass Sie auch Fingerabdruckblätter klassieren. Einzig und allein nach dem Fingerabdruckbild, nach gar nichts anderem. Sie kennen keinen Namen, Sie besitzen keine Foto. Wie ist das überhaupt möglich, wenn man bedenkt, dass kein Mensch die gleichen Fingerabdrücke hat, dass es also Hunderttausende und Abermillionen gibt?
Das fragen Sie mich. Sie sind doch aus Bern.
Allerdings.
Also, bei Ihrer Rückkehr nach Bern, lenken Sie doch Ihre Schritte an die Wildstraße Nummer 3. Steigen Sie ein paar Treppen hoch ins Schweizerische Zentralpolizeibüro und fragen Sie nach Herrn Dr. Alfred Karel.
Ja, und?
Er wird Ihnen Folgendes sagen.
Sie haben soeben Einblick erhalten in die Einrichtungen und insbesondere in die Karteien, über die das Interpol-Hauptquartier in Paris verfügt, um den internationalen Verbrechern, deren Tätigkeitsfeld sich über Kontinente und Meere erstreckt, auf den Leib zu rücken. Und nun werden Sie sich fragen, was die Schweiz, die von jeher an der Bekämpfung des internationalen Verbrechertums aktiv und erfolgreich beteiligt war, als Mitglied der IKPO vorgekehrt hat. Als bekannt darf ich voraussetzen, dass jeder Kanton über eine eigene Kriminalpolizei verfügt und diese gegen die internationale Verbrecherwelt einsetzt, wobei meistens eine enge Zusammenarbeit mit der Polizei anderer Kantone und mit ausländischen Polizeibehörden erforderlich ist. Bei den kantonalen Polizeikommandos sind ebenfalls die speziellen Karteien, gleich wie bei der Interpol-Zentrale in Paris vorhanden, denn ohne Karteien, in denen große und kleine Verbrecher nach verschiedenen Richtungen hin erfasst sind, ist das erfolgreiche Wirken der Polizei nicht mehr denkbar. Um die Kantone bei der Bekämpfung des interkantonalen und insbesondere internationalen Verbrechertums zu unterstützen, hat der Bund bereits 1904 das Schweizerische Zentralpolizeibüro mit den Dienstzweigen Erkennungsdienst und Zentralstrafregister als zentrale Registrier-, Auskunfts- und Verbindungsstelle in Bern errichtet. Die Auswertung der Meldungen über Rechtsbrecher, die sowohl von den Kantonen wie vom Ausland Jahr rein, Jahr raus beim Zentralpolizeibüro eintreffen und die sich auf Fahndungen, Verhaftungen, erkennungsdienstliche Behandlung, Identifizierungen, Verurteilungen, Entlassungen und anderes mehr beziehen, gestattet es, eine reichhaltige Dokumentation anzulegen, die den Gerichts- und Polizeibehörden der Schweiz und auch denjenigen des Auslandes jederzeit zugänglich ist. Es sei hier nur angedeutet, dass das Zentralpolizeibüro über eine, man darf wohl sagen, umfangreiche Kartei verfügt, denn es sind in ihr rund 650.000 Personen erfasst. In dieser Kartei, die mit der zudienenden Aktensammlung zugleich als zentrales Strafregister der Schweiz dient, findet die Auswertung der täglich zahlreich eintreffenden Meldungen ihren Niederschlag. In der zentralen Fingerabdruckregistratur sind gegenwärtig rund 370.000 Fingerabdruckkarten vorhanden. Dass sich auch hier die Fingerabdrücke der internationalen Verbrecher befinden, braucht nicht erst hervorgehoben zu werden, wenn man weiß, welche ausschlaggebende Rolle die Daktyloskopie, das heißt das Fingerabdruckverfahren bei der Identifizierung rückfälliger Rechtsbrecher, spielt. Und da wir bei den Fingerabdrücken angelangt sind, höre ich schon Ihre Frage. Gibt es wirklich nicht zwei Menschen mit gleichen Fingerabdrücken? Diese Frage ist von namhaften Anatomen und Physiologen ernsthaft geprüft worden. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen gipfeln in den folgenden drei Feststellungen. Erstens, die Papillarlinien oder Tastleisten der Hand behalten ihre Form von der Geburt bis zum Tode und darüber hinaus bis zur völligen Auflösung des menschlichen Körpers. Zweitens, das Linienbild ist bei den einzelnen Menschen verschieden, was bedeutet, dass es nicht zwei Individuen geben kann, deren Fingerabdrücke sich in allen anatomischen Einzelheiten gleichen. Und drittens, die Fingerabdrücke lassen sich, trotzdem die Papillarlinienbilder ungezählte Varietäten aufweisen, klassifizieren, das heißt, sie lassen sich in sogenannte Grundmuster einteilen. Letztere werden bezeichnet als Schleifen, Wirbel und Bogen. Der englische Anthropologe Sir Francis Galton kann als der Vater der Daktyloskopie angesprochen werden. Die Ergebnisse seiner Forschungen, die sich in erster Linie mit den drei Hauptfragen nach Unveränderlichkeit, sicherer Unterscheidbarkeit und Möglichkeit einer Klassifizierung der Papillarlinienbilder beschäftigen, hat Galton 1892 in seinem Buch Fingerprints – Fingerabdrücke veröffentlicht. Aufgrund der Arbeiten Galtons ist es dem britischen Polizeikommandanten in Indien und nachmaligen Polizeipräsidenten von London, Sir Edward Henry, gelungen, ein Fingerabdruckverfahren und Klassifikationssystem für die Polizeipraxis zu entwickeln, das heute, nach mehr als 50 Jahren, nicht veraltet ist. 1901 führte die Londoner Kriminalpolizei, New Scotland Yard, die Daktyloskopie nach dem Henry System ein und in den darauffolgenden Jahren fand diese bahnbrechende Neuerung auf dem Gebiete der Verbrecheridentifizierung Eingang in sehr viele Länder, darunter auch die Schweiz, und verdrängte das damals gebräuchliche Körpermessverfahren, die Anthropometrie. Die zentrale Fingerabdruckregistratur in Bern wurde 1913 geschaffen. Sie möchten vielleicht noch wissen, wie die Fingerabdrücke abgenommen und ausgewertet werden. Wenn die Polizei eine Person erkennungsdienstlich behandeln muss, werden die 10 Finger, das heißt nur die Fingerbären, einzeln schwarz eingefärbt und auf die entsprechenden 10 Felder der Fingerabdruckkarte abgerollt. Um die Fingerabdruckkarte der Registratur einverleiben zu können, muss jeder der 10 Fingerabdrücke zwecks Bestimmung der sogenannten Klassifikationsformel ausgewertet werden. Diese Formel ist gewissermaßen die Etikette, die es erlaubt, die Fingerabdruckkarte einzuordnen und sie unter den Tausenden von Karten, die in der Fingerabdrucksammlung liegen, wiederzufinden. Mag sich ein Internationaler noch so manche Falschnamen zulegen und sich durch Verwandlung seiner äußeren Erscheinung vor Entdeckung schützen wollen, seine Fingerabdrücke trügen nie. Dank dem früher erstellten daktyloskopischen Signalement kann seine Identität rasch und einwandfrei festgestellt werden. Für die Feststellung der Personengleichheit genügt auch schon ein einzelner Abdruck, ja sogar nur ein Bruchstück davon. Betrachtet man den Verlauf der Papillarlinien in einem Fingerabdruck, so kann man aus dem Linienbild das Grundmuster bestimmen und zur Hauptsache die Anwesenheit von Linienendungen, Liniengabelungen, Inselbildungen und Einlagerungen zwischen den Linien wahrnehmen. Er gibt der Vergleich von zwei Fingerabdrücken die gleichartige Lage von mindestens 12 solcher anatomischer Merkmale, so ist die Identität des Urhebers der Abdrücke erwiesen. So hat denn die Natur dank ihrer unermesslichen Mannigfaltigkeit das Fingerabdruckverfahren ermöglicht und damit der Polizei in der ganzen Welt ein äußerst wertvolles Hilfsmittel in die Hand gegeben.
Ja, meine Damen und Herren, so unvermittelt wurden Sie wohl noch nie von Paris nach Bern versetzt. Aber es hat sich gelohnt, nicht wahr? Recht vielen Dank, Herr Decon.
Bitte, bitte. So schnell arbeiten wir. Das ist Interpol. Aber Spaß beiseite. Sehen Sie, im Kampf gegen das internationale Verbrechertum wäre uns mit den Karteien, von denen wir sprachen, allein nicht gedient. Hier sind andere Karteien.
Ja, ich sehe.
Die sind nach ganz anderen Gesichtspunkten angelegt. Hier Ortsnamen. Wir werden angefragt, wissen Sie, ob am so und so vielten in X oder der und der beobachtet wurde. Vielleicht wissen wir es, ein Indiz, vielleicht auch nicht. Automobilnummern, jedes Auto, das in ein Verbrechen verwickelt war, ist hier klassiert mit Beschreibung. Telefonnummern, die bei Verbrechen eine Rolle spielten. Hotelnamen, Namen von Gehöften, in denen vielleicht ein Gesuchter übernachtete. Hier Hundenamen. Sie werden staunen. Wir suchten vor einiger Zeit einen internationalen Scheckfälscher, der einen Foxterrier mit sich zu führen pflegte. Allerdings nicht, wenn er seine Schecks einkassierte. Mhm. Eines schönen Tages wurde in einer ganz anderen Affäre eine Halbweltdame geschnappt und samt ihrem Hund, ebenfalls einem Foxterrier, auf irgendeinen Posten gebracht und einvernommen. Rein zufälligerweise erfuhren die Beamten den Namen des Hundes, Whisky. 5 Tage später saß auch der Scheckfälscher, der Geliebte von Whiskys Herrin.
Ach.
Ganz einfach, weil ein Detektiv auf die Idee kam, alle mit einem Foxterrier spazierenden Herren sehr freundlich nach dem Namen ihres Vierbeiners zu fragen, als Hundefreund, verstehen Sie? Mhm. Und als er einen Herrn antraf, der seinen Fox mit dem Namen Soda vorstellte, nahm er gleich beide mit. Sie verstehen die Assoziation Whisky und Soda.
Großartig.
Und sehen Sie, Whisky und Soda figurieren in unserer Kartei, in unserem Hundeverzeichnis. Und hier die Namen von Schiffen, auf denen Rauschgiftschmuggler zu fahren pflegen. Sehr oft Matrosen, überhaupt Seeleute. Und hier ein Schallplattenverzeichnis. In irgendeinem Lokal wird öfters vom gleichen Gast immer wieder die gleiche Platte gewünscht. Zum Beispiel das Spinnrad der Omphale.
Habe ich sehr gern.
Da sehen Sie, jetzt würde zum Beispiel Ihr Name auf der Karte Spinnrad der Omphale figurieren.
Na, danke schön. Also.
Sie begreifen den Zusammenhang?
Sehr wohl. Und Sie, meine Damen und Herren? Gewiss. Wir haben Sie in 50 Minuten über Interpol informiert. In großen Zügen, an kleinen Beispielen. Aber vergessen Sie bitte nicht, letzten Endes ist es der Detektiv, der kluge Fahnder, der einfache Polizeimann, welcher den unablässigen Bemühungen der Interpol in allen Ländern die Krone aufsetzt.
Eine weitere Perle aus unserem Radioarchiv, eine Sendung aus dem Jahr 1957. Der Autor heißt Friedrich Brabant. In der nächsten Passage rücken wir noch einmal ein Stück näher an die Gegenwart heran. Dann nehme ich Sie mit auf einen Besuch der Schweizerischen Landesausstellung 1964. Diese, wie alle anderen Archivperlen, hat Simone Spring für uns geborgen. Mein Name Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.